zurück zum öffentlichen Teil der 48. Sitzung des FA Finanzberichterstattung. Einziger öffentlicher Top heute ist Top 7, der Exposure Draft 25-1 zu Risk Mitigation, der erste und einzige und letzte Exposure Draft vom ISB aus dem letzten Jahr, relativ am Ende des Jahres erschienen, deswegen beschäftigen wir uns erst jetzt damit. Wir haben ja so ein bisschen ein paar prozessuale Dinge dazu schon in den letzten beiden Sitzungen ausskizziert. Ich habe es heute auch noch mal kurz erwähnt vorhin, also Stichwort Outreach-Veranstaltungen im März und im Juni. Und wir haben dann noch die weiteren Befassungen in den Arbeitsgruppen und Untergruppen, muss man ja genauer genommen sagen, dann in den nächsten Wochen und Monaten dazu. Aber die richtige inhaltliche Befassung jetzt im Ausschuss startet quasi heute, und wir hatten beim letzten Mal entschieden, dass es vielleicht ganz gut ist, heute insbesondere mal auch ein Stück weit mit so einer Educational Session einzusteigen, also uns erstmal ein Stück weit zu informieren, was denn in der Exposure Draft überhaupt drinsteht und was die Konsequenzen sind, bevor wir dann sozusagen Stück für Stück uns dem Thema nähern. Und insofern freut es mich auch ganz besonders, dass wir den Christian Mertes mit dabei haben heute, als Referenten, wenn man das so sagen kann, ja, ich glaube, das war eine ganz gute Idee, und freue mich auch, dass das zeitlich jetzt so klappt bei euch, sich das einzurichten, dass wir heute hier mal auch, sagen wir mal, so aus erster Hand, aus der Praxis von einem echten Profi sozusagen, da auch mal den einen oder anderen Impuls zu dem Thema nochmal bekommen. Wir haben ja auch selber ein paar Unterlagen, ein bisschen was vorbereitet, Covernote und auch ein bisschen, sag ich mal, eine Zusammenfassung des Ideas aus unserer Sicht, aber ich glaube, das war nochmal ganz gut hier aus erster Hand auch von der praktischen Sicht da eine Einsicht zu bekommen. Ja, insofern würde ich jetzt an der Stelle erstmal Jan an dich übergeben, dass du uns so ein bisschen durch die Dramaturgie heute führst, was wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden ungefähr vorhaben. Die Covernote haben ja soweit erstmal alle sicherlich gelesen, aber Jan, dann übergebe ich dir jetzt erstmal das Wort, bitte.
Ja, natürlich. Ich will aber dennoch nur wenig Worte machen, denn erstens hast du, Sven, uns ja schon so ein bisschen skizziert, wie der Zeitplan allgemein aussieht und was sonst noch außerhalb des Fachausschusses bei dem Thema passieren soll. Ich werde sicherlich zum Ende des heutigen Slots nochmal ganz kurz auf den Zeitplan zu sprechen kommen, eventuell etwas fragen. Ja, vorweg möchte ich erstens nur erwähnen, dass wir glücklicherweise im Rahmen der Kommentierungsphase viele Fachausschusssitzungen haben, sodass wir uns dem Thema also wirklich auch sukzessive nähern können. Und wir haben ja immerhin auch die letzten beiden Sitzungen noch nicht dafür verwendet. Natürlich ist auch, wenn heute Informationscharakter im Vordergrund steht, natürlich jede Meinung heute auch schon interessant und sollten wir dann auch gerne aufnehmen. Ansonsten möchte ich inhaltlich gar nichts sagen, denn Christian Mertes ist nicht nur da, um das zu übernehmen, sondern er steckt mit Sicherheit weitaus tiefer schon im Thema drin als beispielsweise ich. Das Einzige, was ich vorweg noch kurz erwähnen möchte, ist, dass Christian bei uns seit 2,5 Jahren Mitglied in der Arbeitsgruppe Finanzinstrumente ist, und außerdem ist er, sage ich mal, folgerichtig auch in einer der beiden Unter-AGs jetzt Mitglied. So, mehr möchte ich nicht sagen, und damit übergebe ich dann an dich, Christian.
Ja, vielen Dank für die Vorrede, die Einführung, vielen Dank für die Einladung. Dann will ich mal versuchen, die gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Teile einmal meinen Bildschirm, sage noch kurz ein, zwei weitere Worte zu meiner Person. Bin Direktor in der Grundsatzabteilung bei PwC, kümmere mich dort um IFRS, insbesondere um Finanzinstrumente, insbesondere um Themen von Banken, genau, und ja, befasse mich jetzt in der Rolle auch mit dem Thema Risk Mitigation Accounting. Ich glaube, was da wichtig ist und was sich auch in den Arbeitsgruppen dann widerspiegelt, das ist in der Befassung wie immer sinnvoll, dass man, sag ich mal, Accounting fachlich mit Praxisbezug draufschaut und dass man auch Leute von der Risikomanagement-Seite dann mit dazu nimmt und dann draufschaut. So sind wir da aufgestellt, und ich glaube, so sind wir auch dann letztlich in der Unterarbeitsgruppe Banken aufgestellt und vertreten. So, jetzt teile ich hoffentlich, und jetzt
hatten wir gerade noch die Referentenansicht.
Genau, das ändert sich jetzt hoffentlich. Und Das sind jetzt nur die Slides, die man sieht?
Ja, wunderbar, vielen Dank.
Gut. Muss ich noch schauen, wo ich eigentlich klicken muss. Jetzt sehen wir die Agenda, oder?
Ja.
Denjenigen. Alles klar, gut, dann ist das technisch hier geklärt. Ja, dann starten wir. Kurzer Überblick, wie würde ich vorgehen? Ich starte ein bisschen mit einer Einführung. Bei Risk Mitigation Accounting geht es ja um Zinsänderungsrisiken. Das heißt, wir starten einmal kurz, um zu schauen, wo kommt das Zinsänderungsrisiko eigentlich her? Wie wird das typischerweise gesteuert? Das als Start, dann noch ein kleiner Überblick darüber, wie ist das Projekt so verlaufen? Da ist ja doch eine relativ lange Historie drin. Und dann weiter einzusteigen in das Modell. Für welchen Anwendungsbereich ist es eigentlich gemacht? Was sind so Voraussetzungen, um es anzuwenden? Wie funktioniert das Modell eigentlich? Was sind dann, sag ich mal, Schritte, die man dann immer wieder machen muss, auf die es ankommt? Und dann gehen wir am Ende noch auf Ausweis und Angaben und auf die Übergangsvorschriften hin. Letzteres eher kurz, der Fokus liegt eher letztlich auf dem Punkt 3 und 4, also beim Modell verstehen und was sind dann eigentlich die Anwendungsschritte. Ich würde jeweils an den Punkten, wo wir vorbeikommen, wenn mir bekannt ist, dass das was ist, was unter Diskussion ist, darauf hinweisen. Ich würde noch nicht unbedingt stark werten im Sinne von, das müsste aus meiner Sicht so oder so angepasst werden, sondern einfach erstmal neutral darauf hinweisen, wo mir Diskussionen bekannt sind. Und wenn Ihnen an anderen Stellen noch Kontroversen bekannt sind, dann gerne einwerfen, dann können wir das jeweils immer verankern und haben dann am Ende hoffentlich ein Bild, wie funktioniert's und was sind so die wesentlichen Punkte, und an denen man sich gerade schon reibt und die dann sicherlich weiterer Gegenstand der Diskussion sein werden. Genau. Mal kurz, ganz kurzer Blick auf das Thema Zinsänderungsrisiko. Also bei Risk Mitigation Accounting geht es ja letztlich darum, dass man Maßnahmen, mit denen man Zinsänderungsrisiken sich auf Netto- und Portfoliobasis steuert, sachgerecht im Accounting abbildet. Deswegen einmal kurz der Blick darauf, was ist eigentlich ein Zinsänderungsrisiko? Im Standard ist der Terminus immer Repricing Risk. Es ist letztlich ein zentrales Risiko, dem Banken ausgesetzt sind. Warum sind sie dem ausgesetzt? Entsteht einfach aus dem Kerngeschäft, dass man Geld ausleiht und Geld aufnimmt. Ein wesentlicher Treiber dafür ist die Fristentransformation. Man leiht sich Geld kurzfristig, nimmt beispielsweise kurzfristige Einlagen rein, gibt dann Kredite raus, die dann längerfristig sind, oder erwirbt Anleihen, die auch längerfristig sind. Und dann hat man beispielsweise das Thema, dass sich die Einlagenzinssätze für die Passivseite schneller ändern können oder dann kurzfristig ändern können. Auf der Aktivseite sind die Positionen aber fest verzinst, sodass man halt eben einfach ein Risiko daraus hat, dass die Finanzinstrumente auf Aktiv- und Passivseite sich zum unterschiedlichen Zeitpunkt an den geänderten Marktzins anpassen. Dann hat man natürlich Themen, dass es festverzinsliche Positionen gibt auf Aktiv- oder Passivseite. Es gibt auch variabelverzinsliche. Die einen schwanken eben mit dem Marktzins, die anderen dann natürlich nicht. Dann haben wir noch das Thema, dass auch die Laufzeit und damit letztlich der Zeitpunkt, an dem dann ein Repricing stattfindet, nicht immer final determiniert ist. Beispielsweise gibt es bei Krediten ja vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten für Kunden. Das heißt, wenn ich ein 10-jähriges Darlehen ausreiche, aber es gibt irgendwie nach 5 Jahren ein Kündigungsrecht, dann weiß ich eben noch nicht, habe ich jetzt die Festzinsposition für 10 Jahre oder für 5 Jahre, wann muss ich das dann wieder neu letztlich anlegen, das Geld. Dann haben wir natürlich Themen dadurch, dass es nicht nur den einen Zinssatz gibt, der für eine Bank relevant ist. Natürlich im unterschiedlichen Laufzeitbereichen oder Fristigkeitsbereichen unterschiedliche Zinssätze, gibt auch für unterschiedliche Währungen unterschiedliche Zinssätze, die sich natürlich alle nicht unbedingt gleichmäßig entwickeln, sondern unterschiedlich. Das sind halt eben Beispiele dafür, dass man halt an diversen Stellen letztlich dem Risiko von sich verändernden Zinssätzen ausgesetzt ist, genau. Was ist so, der Blick aus der Risikomanagement-Sicht auf das Thema Zinsänderungsrisiko? Wie ja, bemisst man das und was ist dann letztlich auch die Steuerungsgröße? Da sind im Wesentlichen zwei Größen zu unterscheiden. Das eine ist der sogenannte Nettozinsertrag oder Net Interest Income oder NII abgekürzt. Das ist letztlich eine G&V oder auch eine Cashflow-orientierte Größe. Man schaut halt eben, wie viel Zinsertrag und wie viel Zinsaufwand, wie viel Zins-Cash-Inflows und Zins-Cash-Outflows habe ich in einem bestimmten Laufzeitband und stellt das dann letztlich gegenüber. Damit konzentriert man sich dann auf den Ertrag, nicht in der Periode oder in einem Zeitraum, oder auch auf die Cashflows, die man letztlich hat und kann sich dann eben anschauen, welchen Schwankungen von Cashflows ist man ausgesetzt. Das ist eine Größe, Nettozinsertrag. Als zweite Größe gibt es daneben noch eine letztlich barwertige Sicht. Da schaut man quasi auf sein ganzes Zinsbuch und schaut sich an, was ist letztlich eigentlich der Barwert aller erwarteten Zins-Cash-Inflows und Zins-Cash-Outflows. Das nennt man auch dann Economic Value of Equity oder kurz EVE. Das ist also letztlich eine Netto-Barwert-Betrachtung meines Bankbuchs, meines Zinsbuchs. Und da sehe ich insbesondere oder beurteile ich insbesondere dann letztlich Schwankungen des beizulegenden Zeitwerts, denen meine Positionen ausgesetzt sind. Genau. Was man jetzt in den Fokus letztlich seiner Steuerung des Zinsänderungsrisikos stellt, das ist so ein bisschen von Bank zu Bank und auch von Jurisdiktion zu Jurisdiktion verschieden. Ich würde sagen, in Deutschland ist weit überwiegend die EVI-Steuerung verbreitet. Nichtsdestotrotz auch aufgrund von aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden eigentlich meistens immer beide Größen letztlich ermittelt. Was es auch gibt oder was auch geht, ist, dass man für unterschiedliche Zeithorizonte, auf die man schaut, unterschiedliche Kennzahlen verwendet. Die beiden Größen sind auch in der Folge recht wichtig, weil der Exposure Draft Risk Mitigation Accounting knüpft eben eng an das Risikomanagement an und der hat auch genau diese beiden Größen vor Augen, als er letztlich geschrieben wurde. Deswegen kommen wir darauf dann im Weiteren nochmal immer mal wieder zurück. Genau. Ja, dann ganz kurz, Risk Mitigation Accounting, das schon mal vorweg gesagt ist eigentlich kein Hedge Accounting, aber ist natürlich gedanklich irgendwie nah dran an dem Thema. Worum geht's beim Thema Hedge Accounting? Darum geht's auch so ein Stück weit hier. Am Ende geht's immer darum, Risikomanagement mache ich meistens oder weit überwiegend mit Derivaten. Derivate werden nach IFRS, Fair Value, P&L bewertet. Und wenn ich jetzt letztlich Zinsswaps abschließe, um irgendwie mein Net Interest Income beispielsweise zu glätten oder um Fair Value Änderungen abzusichern, dann führe ich eigentlich immer eine Glättung letztlich durch der G&V und wenn ich die Derivate nicht im Hedge Accounting habe, sondern ganz normal erfolgswirksam zum Fair Value bewerte, dann führen die eigentlich typischerweise zu Schwankungen, da wo sie ökonomisch eigentlich nur was glätten. Das heißt, das ist immer letztlich der Fokus der Hedge Accounting Modelle. Das ist auch so ein bisschen die Grundidee von Risk Mitigation Accounting, auch wenn es dann mechanisch, das werden wir gleich sehen, ein Stück weit anders funktioniert. Wir haben hier ein Beispiel, ich will jetzt in den Zahlen gar nicht durchgehen, wo man schön sieht, wie man für ein Einzelgeschäft dann für zwei Einzelgeschäfte auf Aktiv- und Passivseite und mit einem Swap das Ganze wunderbar hinbekommt in der G&V. Warum diese Modelle nicht ausreichen, das sehen wir gleich nochmal auf dem nächsten Slide. Das Risikomanagement von Zinsänderungsrisiken bei Banken, das passiert eben überwiegend nicht auf der Einzelgeschäftsebene, sondern das passiert halt eben auf einer Portfoliobasis und da dann auf einer Netto-Sicht, auf einer netto-offenen Position. Und da brauche ich halt eben andere Mechaniken, weil ich das halt eben nicht auf Einzelgeschäftsebene dann abbilden kann. Das ist auch so ein bisschen der nächste Slide. Warum braucht man eigentlich ein Modell für das Zinsänderungsrisiko? Man hat eben die Mikro-Hedge-Modelle in IFRS 9 und auch in IAS 39. Das passt aber nicht zu den Risikomanagement-Praktiken, weil man halt eben letztlich auf einer anderen Ebene vorgeht, nicht Mikro, sondern man schaut halt eben aufs Portfolio, man schaut auf eine Netto, auf eine Position. Gibt natürlich im IAS 39 bisher schon die Regeln für den Portfolio-Hedge von Zinsänderungsrisiken. Auch da ist eigentlich immer die Kritik gewesen, das passt eigentlich immer noch trotzdem nicht so richtig dazu, wie tatsächlich Zinsänderungsrisiken gemanagt werden. Hat dann ja letztlich unter anderem auch dazu geführt, dass die EU bei Endorsement von IAS 39 zwei Carve-outs vorgenommen hat von IAS 39, um das zumindest ein Stück weit stärker in Einklang zu bringen. Perfekt ist es wahrscheinlich immer noch nicht. Insbesondere kann man dazu sagen, zwar ist der Grundgedanke von IAS 39 auch, dass ich mir Cashflows in Laufzeitbändern anschaue und dann eine Nettoposition bilde. Ich designiere dann aber letztlich nicht die Nettoposition, sondern nur einen überschießenden Anteil von Assets und Liabilities, so die Theorie des Standards. Und in der Praxis muss man sagen, wird das eigentlich weit überwiegend so angewendet, dass man letztlich Brutto-Hedges auf Portfolio-Basis designiert für Aktiva und für Passiva. Und das funktioniert dann irgendwie natürlich in dem Sinne, dass man G&V-Volatilität rausnehmen kann, aber das passt dann eigentlich gar nicht dazu, wie die Risikomanagement-Sicht auf das Geschäft und auf das Risikomanagement eben ist. Genau. Was man dann auch sagen kann, der EU-Carve-Out ist als solcher relativ wenig kommentiert. Da gibt es nicht viel Literatur speziell zum Carve-Out. Da habe ich zum Beispiel im Markt auch schon mal gehört, gibt natürlich Institute, die wenden den seit 2004 an. Die haben da ganz eingefahrene Prozesse, Vorgehensweisen, was sie da machen und was nicht. Die fühlen sich ein Stück weit wohl. Das ist so ein bisschen gelebte Praxis im Rücken. Es gibt auch Institute, die machen das nicht schon seit 2004, sondern die haben vielleicht erst vor ein paar Jahren damit angefangen, vielleicht auch in einer bisschen anderen Welt. Für die ist das tatsächlich ein Thema, dass die sagen, okay, ich mache da gewisse Dinge, die ich mache, weil in der endorsten Version irgendwie was weggestrichen wurde. Aber so richtig Literatur, mit denen ich das alles perfekt unterlegen kann, die gibt's vielleicht gar nicht. Da gibt's tatsächlich auch gewisse Unsicherheiten. Was ist denn, wenn da mal ein Enforcer, eine Bankenaufsicht oder sowas kommt und was challenged? Ist vielleicht nicht die beste Situation. Daneben haben wir natürlich das Thema, wenn man aus IASB sich draufschaut, dann gibt's den Carve-Out ja weltweit sozusagen nicht. Das heißt, wenn man außerhalb der EU ist, dann hat man ja ist dieses IAS 39 Portfolio Hedge Accounting Modell natürlich noch weiter weg von der Praxis und ist natürlich auch aus IASB Sicht einfach nicht so schön, dass das nicht einheitlich umgesetzt ist. Genau. Insbesondere ist ein, sag ich mal, Kritikpunkt am aktuellen Modell dadurch, dass das Accounting unter IAS 39, speziell unter dem Portfolio-Hedge, eben nicht so richtig aligned ist mit dem Risikomanagement, haben wir auch das Thema, dass damit möglicherweise letztlich auch Derivate ins Hedge-Accounting kommen und damit nicht mehr Fair Value P&L wirksam abgebildet werden, die eigentlich gar nicht der Risikominderung dienen, sondern die vielleicht eigentlich originär Handelsderivate sind oder die vielleicht auch andere oder neue Risiken mit sich bringen. Und dann ist ein dritter Punkt, dass man so in der Gesamtsicht sieht, okay, eigentlich gibt's relativ wenig Ineffektivität oder wenig Recycling, selbst wenn irgendwie große Ereignisse passieren, wie Portfolioänderungen, was letztlich die Sorge mit sich bringt, ob die Bilanzierung eigentlich die wirtschaftlichen Folgen des Risikomanagements da richtig abbildet aktuell. Ja, das alles sind letztlich Überlegungen, die dann dazu geführt haben, dass der IASB schon seit sehr langer Zeit letztlich auf dem Weg ist, entsprechend andere Regelungen zu finden, die dann das Risikomanagement für ein Zinsänderungsrisiko auf dynamischer Basis, auf Portfoliobasis, sich im Accounting besser reflektieren. Genau. Das Bewusstsein, dass man was anderes braucht, das gibt es wahrscheinlich schon spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem die EU die Carve-outs beschlossen hat. Letztlich wurde ja dann irgendwann in den späten 2000ern die Entwicklung von IFRS 9 begonnen. Da hat man natürlich mit IFRS 9 erstmal neue Hedge Accounting Vorschriften geschaffen. Da war das Thema dynamisches Management letztlich auf Portfolio-Basis erst nochmal aufgeschoben, weil es eben nicht so einfach ist und weil andere Themen dazwischen kamen. 2014 gab es mal ein Discussion Paper. Das ging, kann ich gleich nochmal kurz vergleichen, in eine relativ andere Richtung als das, was wir jetzt haben. Wurde dann immer weiter diskutiert. Letztlich hat man dann irgendwann angefangen, das Modell zu entwickeln, was wir jetzt dann auch gleich im RMA-ED so in etwa dann sehen, immer begleitet von viel Outreach und vielen Weiterentwicklungen. Am Ende ist dann Anfang Dezember letzten Jahres der ED veröffentlicht worden, mit 8-monatiger Kommentierungsperiode, also bis Ende Juli. Vergleichsweise lang, weil das Thema eben komplex ist, vielleicht auch deswegen, weil natürlich ein Teil der Kommentierungsperiode jetzt erstmal in die Abschlusssaison fällt. Und was interessant ist, neben der normalen, sag ich mal, Aufruf zur Kommentierung, sind die Anwender auch aufgerufen, letztlich mal zu probieren, was kommt denn raus, wenn ich jetzt meine Lebenssachverhalte und meine Zahlen in Anwendung bringe, dieser vorgeschlagenen Regelung, sogenannte Field-Test. Dazu kann man auch dann Feedback an das IASB geben. Dafür hat man noch ein bisschen länger Zeit, das kann man bis Ende November dann noch Erkenntnisse aus dem letztlich Ausprobieren anhand von Zahlen wirklich einreichen. Gut. Dann steigen wir ein bisschen genauer ein in die einzelnen Zielsetzungen, die der IASB hatte. Transparenz, schon gesagt, letztlich möchte man stärkere Transparenz für den Abschlussleser darüber schaffen, wie Unternehmen Zinsänderungsrisiken managen und wie die Zinsänderungsrisiken sich auswirken. Dann ein zweites Thema, das sehen wir gleich auch nochmal, ist das Thema Konsistenz. Eine Kritik am IAS 39 ist letztlich, das, was der IAS 39, sag mal, als Grundgeschäfte für den Portfolio-Hedge zulässt, das ist nicht konkurrent zu dem, was die Risikomanager in der Bank eigentlich als ihre Geschäfte oder als ihre Nettobasis steuern. Da ist, sag mal, der größte Kritikpunkt am IAS 39 in Reinform sind die On-Demand-Deposits. Die gehen jetzt natürlich unter dem Carve-Out, gibt aber auch noch andere Themen. Das ist also ein Punkt. Widerspiegelung der Risikomanagement-Aktivitäten, angemessene Erfassung von Portfolioänderungen. Das ist so das Thema, gibt es eigentlich genug Ineffektivität, gibt es eigentlich genügend, sag ich mal, Auswirkungen, wenn sich wirklich das Portfolio ändert. Und das letzte Ziel unten links, überschrieben mit Flexibilität, hat mehrere Dimensionen. Zum einen hat es die Dimension, dass überhaupt die Anwendung von Risk Mitigation Accounting, von den Regelungen, die soll optional sein. Das heißt, da wird erstmal niemand zu gezwungen, dieses Regelungsset anzuwenden. Flexibilität gibt es aus meiner Sicht auch noch in einer anderen Dimension, nämlich dahingehend, dass man versucht, eher prinzipienbasiert unterwegs zu sein, um anzuerkennen, dass das Risikomanagement eben auch unterschiedlich erfolgt. Das heißt, wenn man hier zu preskriptiv letztlich vorgeht, dann hat man immer das Risiko, dass man dann Accounting-Vorgaben macht, die dann aber zu dem Risikomanagement eines einzelnen Instituts nicht passen. Und dann kann man natürlich dieses Alignment letztlich und diese Reflexion nicht darstellen. Das heißt, da ist das Modell auch gewillt, flexibel zu sein, damit man eben möglichst viele Risikomanagement-Vorgehensweisen letztlich hier sinnvoll abbilden kann. Genau, hier ist eigentlich das meiste schon gesagt. Der wichtigste Punkt hier, den ich noch erwähnen will, ist der dritte Punkt, den sollten wir vorab einmal im Kopf haben, nämlich die Ebene, auf der Risk Mitigation Accounting angewendet wird. Das ist nicht unbedingt die Ebene der Reporting Entity, auf deren Abschluss wir schauen, was ja in unserem Fall dann meistens ein Konzernabschluss wäre oder halt eine Gesamtkonzernsicht, sondern das Risk Mitigation Accounting, die Regelungen, die werden angewendet auf der Ebene, die eben widerspiegelt, wie das Zinsänderungsrisiko tatsächlich gesteuert wird. Das heißt, ich könnte eben mehrere Ebenen innerhalb einer Entity haben, auf der ich separat steuere. kann aber, und das ist für Konzerne insbesondere relevant, beispielsweise auch, dass die Risikosteuerung auf Basis von Tochter oder auf der Ebene von Tochterunternehmen machen und würde dann auch das Risk Mitigation Accounting grundsätzlich auf dieser Ebene anwenden. Da kommen wir gleich dazu, zu welchen Problemen das eigentlich in der Folge führt oder wo da möglicherweise noch Widersprüche sind. Genau. Dann gehen wir so ein bisschen in den Anwendungsbereich. Natürlich geht's um, habe ich mir gesagt, geht um Zinsänderungsrisiken, geht um dynamisches Management. Wie ist das genau runtergebrochen? Die Anforderungen für die Anwendung. Das haben wir hier einmal dargestellt. Heißt also, wer die Risk Mitigation Accounting Regelungen anwenden will, der braucht einmal Geschäftsaktivitäten, die zu Ansatz und Ausbuchung von Finanzinstrumenten führen, die das Unternehmen einem Zinsänderungsrisiko aussetzen. Dann braucht man eine Risikomanagementstrategie, also dieses Risiko, dem ich ausgesetzt bin aus den Geschäften, das muss ich steuern und meine Prinzipien dafür, auch meine Limite und was ich eigentlich steuere und wie ich das mache, das muss eben dokumentiert sein in der Risikomanagementstrategie, damit man dann in der Folge nicht irgendwie in Willkür kommt. Und dritte wichtige Voraussetzung, ich muss eben mein Zinsänderungsrisiko letztlich auf Nettobasis durch den Einsatz von Derivaten mindern. Das sind die drei Voraussetzungen, die es braucht, um in den Anwendungsbereich dieses Modells zu kommen. Und die Hypothese ist, dass das mindestens weit überwiegend erstmal nur Banken betreffen wird, die tatsächlich diese Aktivitäten haben und sie so steuern, dass sie dann in den Anwendungsbereich dieser Regelungen kommen. Genau. Ich habe einmal ein Beispiel mitgebracht aus dem Standard. Das stellt so ein bisschen gegenüber oder zeigt so ein bisschen die Denkweise des IASBs, Bank im Vergleich zu einem Corporate. Da liegt so ein bisschen letztlich die Hypothese drin, dass ein Corporate, selbst wenn er vielleicht Zinsänderungsrisiken auf der Aktiv- und auf der Passivseite hat, wahrscheinlich eher ein Management dieser Regelung auf Einzelgeschäftsebene machen wird und nicht auf einer Portfoliobasis. Am Ende ist es natürlich Sachverhalt, aber zeigt so ein bisschen auch, wen der IASB jetzt hier im ersten Schritt im Kopf hatte. Genau. Ja. Nachdem wir so ein Stück weit, sag ich mal, Historie, Hinführung hatten, Anwendungsbereich grob geklärt haben, würde ich dann einmal erklären, wie das Modell funktioniert im Überblick und dann in der Folge, mal schauen, wo die Zeit uns hinläuft, nochmal ein Stück weit in einzelne Bereiche ein bisschen tiefer einsteigen. Genau. Das ist so, dass das übliche Schaubild, mit dem man letztlich erklärt, wie das Modell eigentlich funktionieren soll und was die Komponenten sind. Über allem liegt immer das Thema Risikomanagementstrategie, letztlich die Grundvoraussetzung und letztlich auch so ein Stück weit das, was für die weiteren Schritte teilweise dann eben vorgibt, wie man vorzugehen hat. Was ist jetzt die Grundidee, wo fängt man an und vielleicht auch so ein bisschen, wer ist eigentlich wo zuständig? Der Startpunkt für das Risk Mitigation Accounting ist letztlich der Blick auf zugrunde liegende Portfolien von finanziellen Vermögenswerten und von finanziellen Verbindlichkeiten. Das schaut sich das Unternehmen an und ermittelt dann aus dem Blick auf diese Portfolien von finanziellen Vermögenswerten, finanziellen Verbindlichkeiten, seine Netto-Risiko-Exposition aus Zinsänderungsrisiken. Das ist das, was im Englischen dann Net Repricing Risk Exposure heißt. Und das ist für alle, die sich schon länger damit beschäftigt haben, das, was in den alten Diskussionen immer Current Net Open Position, also CNOP hieß, das vielleicht noch ergänzt, das Projekt letztlich zur Entwicklung der Regelung hat eigentlich immer firmiert unter dem Namen Dynamic Risk Management. Da gab es auch Begrifflichkeiten für alle Dinge im Modell und relativ auf den letzten Metern hat man den Namen nochmal geändert in Risk Mitigation Accounting und hat auch verschiedene Komponenten des Modells damit nochmal einen anderen Namen gegeben. Genau. Also das ist erstmal der Blick. Ich schaue mir an, was ist meine Risikoposition letztlich. darauf blicke ich auch jetzt nicht unbedingt in Accounting Terms im Sinne von Buchwerten, sondern das ermittle ich auf Basis von Risikomessgrößen, also entweder NII oder EVE Maßstäben, die wir eben hatten. Genau. Dann hat man die Risikoposition. Dann schaut man letztlich in die Risikomanagementstrategie und in die daraus abgeleiteten Risikolimite und vergleicht das dann. Schaut also, welchem Risiko bin ich ausgesetzt, welchem Risiko möchte ich eigentlich ausgesetzt sein. No. Aus dem Vergleich von diesen beiden Größen werde ich dann üblicherweise ein Risikominderungsziel ableiten, wenn ich denn der Meinung bin, das Risiko, dem ich ausgesetzt bin, das ist mir zu hoch. Und Risikominderungsziel setze ich dann eben in der Praxis um, dadurch, dass ich wahrscheinlich irgendwie ein Derivat abschließen werde, was dann meine Risikoposition reduziert. Jetzt kommen wir so ein bisschen, also alles, was ich bisher gesagt habe, ist eigentlich relativ stark, sage ich mal, die Risikomanagement-Sicht. Und jetzt kommen wir so langsam in die Ecke, wo dann das Accounting mit eingreift sozusagen. Zum einen das Risikominderungsziel, da gibt's bestimmte Anforderungen jetzt des Standards, die erfüllt sein müssen, damit ich auf meine Risikominderung tatsächlich die Regelungen hier anwenden kann. Da ist nämlich vorgegeben, das Risiko, also die Risikominderung, die ich dann betreibe, die muss dazu führen, dass sich meine Netto-Risikoexposition vermindert. Die muss dazu führen, dass ich die Risikoposition innerhalb den Bereich meiner Risikolimite führe. Und die darf nicht dazu führen, dass sich mein Risiko dreht, sozusagen. Wenn ich also quasi erstmal eine positive Netto-Risiko-Exposition habe, weil ich beispielsweise überwiegend eine fixe Position habe, dann kann ich die quasi bis auf Null drehen oder bis auf Null runterführen, indem ich dann fix in Variabel tausche. Ich darf das aber nicht umdrehen. Ich darf mich nicht mit meiner Risikominderung dann letztlich in die andere Richtung begeben und damit einem neuen Risiko aussetzen. Das ist das eine. Und dann ist wichtig, dieses Risikominderungsziel, das ist jetzt nicht nur, sagen wir, nicht nur eine Größe, die ich irgendwie, wo ich irgendwie fürs Accounting sage, ach, für RMA wäre es schön, wenn ich jetzt dieses Risikominderungsziel hier ins Modell einfließen lasse, sondern das muss halt eben auch durch tatsächliche Aktivitäten belegt sein, nämlich durch tatsächlich auch abgeschlossene Derivate dann. Und auch durch Derivate, die ich eben für diese Zwecke abgeschlossen habe und nicht für andere Zwecke. Genau. Das ist das eine. Damit haben wir am Ende des Tages letztlich noch nichts bewertet, noch nichts gebucht oder so. Das kommt jetzt im nächsten Schritt. Wie wirkt das Ganze jetzt aufs Accounting? Vorweg gesagt, wie die zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten bewertet werden, darauf nimmt RMA keinen Einfluss, sondern es geht der Eingriff ins Accounting ist an einer anderen Stelle. Die designierten Derivate sind ja tatsächlich gehandelte Derivate am Markt. Das heißt, die sind bilanziert und die würden grundsätzlich für Value P&L bewertet. Was ich jetzt mache mit RMA, ist einen gewissen Teil der Fair Value Änderung dieser designierten Derivate abzugreifen und in der Bilanz in einem Post sozusagen zwischenzuparken und dann zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich dann, wenn sich die Zinsänderungsrisiken auf die zugrunde liegenden Portfolios durchschlagen, letztlich wieder in die G&V zurückzuholen. Wie ermittle ich jetzt den Betrag der Fair Value Änderung der designierten Derivate, der in diesen Anpassungsbetrag für Risikominderung geht? Dafür habe ich noch ein, sage ich mal, technisches Konstrukt, ein Bewertungskonstrukt, nämlich die sogenannten Benchmark-Derivate. Das Benchmark-Derivat ist jetzt kein bilanziertes Derivat und auch kein echtes Derivat, sondern das konstruiere ich zu Bewertungszwecken. Das ist ein Derivat, was letztlich das Risikominderungsziel abbildet. Also wie würde ein Derivat aussehen, was mein Risikominderungsziel reflektieren würde? Und dann schaue ich mir an von Periode zu Periode, wie verändert sich der Barwert dieses Benchmark-Derivats, wie verändert sich der Barwert der designierten Derivate. Und da habe ich dann den Lower-Off-Test und den kleineren Betrag, den stelle ich dann ein in diesen Anpassungsbetrag für Risikominderung in der Bilanz. Das ist so die Grundidee und die Grundmechanik. Ich glaube, man ist irgendwie automatisch immer so ein bisschen gewillt, Vergleiche zu ziehen zu den Hedge-Accounting-Modellen, die man kennt. Am Ende ist es aber was anderes. Trotzdem dieser Lower-Off-Test, das erinnert natürlich an das Cashflow-Hedge-Accounting, kann man sagen, dass ich in der Bilanz einen Anpassungsbetrag habe. Das ist in der Denke eher Fair-Value-Hedge-Accounting sozusagen, wie so eine Art Single-Line-Item, wenn man so will. Aber wie gesagt, also man kann überall Parallelen ziehen. Am Ende würde ich es da gar nicht einwerten wollen in diese Welten. Genau, das ist so die Grundmechanik. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man auf jedes dieser einzelnen Aspekte schaut, stellen sich da natürlich relativ viele Fragen und Komplexitäten. Deswegen würde ich jetzt einmal noch ein Stück weit weiter durchgehen. Würde ich eher ein bisschen fokussierter machen. Das heißt, nicht jede Folie ganz im Detail besprechen, sondern eher den Fokus legen, wo sind gerade Diskussionen. Genau. So, die Risikomanagementstrategie. Wie gesagt, vieles ist eigentlich schon gesagt. Das ist der strukturierte Plan, der festlegt, wie das Unternehmen Risiken identifiziert, bewertet, wo dann auch geregelt ist, was sind eigentlich meine Risikomessgrößen, welche Zinssätze steuere ich eigentlich, in welchen Laufzeitbändern, welche Laufzeitbänder habe ich eigentlich. Und das ist dann eben was auf letztlich hoher Ebene der Organisation festgelegt ist und dann runtergebrochen wird zur praktischen Anwendung. Was man hier sagen muss, es ist erstmal festgelegt. Wir werden auch ganz am Ende der Slides sehen, wenn sich die Risikomanagementstrategie ändert, dann muss ich meine RMA-Anwendung grundsätzlich beenden. Aber, deswegen ist das hier wichtig, die Risikomanagementstrategie, die muss nicht komplett starr sein, sondern die kann schon bestimmte Umstände vorsehen, die dann zu gewissen Änderungen führen. Also ich kann quasi eine gewisse Flexibilität in der Risikomanagementstrategie anlegen, sodass dann nicht jede Änderung wirklich eine Änderung ist, die zur Beendigung von RMA führt. Genau. Ansonsten kann man hier auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Risikomanagementstrategie ist eben übergeordnet. Was ist das Zinsänderungsrisiko? Welche Kennzahlen verwende ich, welche Laufzeitbänder, das ist im Prinzip das, was fest ist. Was dann das Risikominderungsziel ist für eine bestimmte Periode, was die Derivate sind und natürlich auch die Nettorisikoexposition aus Zinsänderungsrisiken, das ist dann das, was sich von Periode zu Periode dann letztlich wieder ändert. Genau. Ist jetzt aus meiner Sicht bis auf das Thema, wie viel Flexibilität ist zugelassen, Bereich, in dem ich jetzt erstmal weniger Diskussionen bisher wahrgenommen habe. Genau. Dann schauen wir auf den nächsten Bestandteil und das ist dann jetzt auch schon ein bisschen spannender, nämlich auf die zugrunde liegenden Portfolios finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten. Hier haben wir so ein bisschen dann den Zusammenstoß der Welten. Eigentlich ist ja der Gedanke, meine Netto-Risikoexposition, das ist eher so die Risikomanagement-Denke, was ist die? Dementsprechend eigentlich erstmal den Gedanken auch, was da eingeht an finanziellen Vermögenswerten und an finanziellen Verbindlichkeiten, ist ja gedanklich vielleicht auch erstmal die Sicht, was würde der Risikomanager da einbeziehen. Jetzt haben wir hier im Modell aber quasi eher am Accounting orientierte Vorgaben dazu, was ich eigentlich betrachten darf in den beiden Portfolien. Das ist einmal auf der Aktivseite finanzielle Vermögenswerte, die sofort geführten Anschauungskosten bewertet werden und solche, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, also Fair Value OCI. Und dann auch künftige Transaktionen, die zum Ansatz oder zur Ausbuchung einer der oben genannten Posten führen. Genau. Auf der Verbindlichkeitenseite im Prinzip analog, finanzielle Verbindlichkeiten at cost und auch da die künftigen Transaktionen. Genau. Da haben wir auf der Verbindlichkeitenseite quasi noch eine Besonderheit oder einen Punkt, den man hervorheben kann. Nämlich, was der Entwurf explizit anerkennt, ist, dass es eben bestimmte Positionen geben kann, die, wenn man sie einzeln betrachtet, eigentlich keinem Zinsänderungsrisiko unterliegen, die aber letztlich einen Zinsänderungsrisikocharakter aufweisen können, wenn man sie auf Portfoliobasis betrachtet. Das ist eben der Bodensatz von Einlagen, heißt letztlich Kundeneinlagen, die irgendwie auf Giro- oder Tagesgeldkonten liegen. Auf Girokonten werden sie ja typischerweise auch unverzinst. Das heißt, ich habe eigentlich keine Zinsvariabilität, ich habe eine tägliche Fälligkeit, eigentlich auch keine Fair-Value-Variabilität. Aber dadurch, dass ich eben weiß, das kollektive Verhalten ist eben so, dass ein Teil davon immer liegen bleibt, verhalten sich letztlich diese Einlagen zum Teil dann so, als wären sie festverzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten mit einem Zins von 0% beispielsweise. No. Die darf man hier in die Betrachtung der zugrunde liegenden Portfolien mit einbeziehen. Genau. Dann gibt's noch ein paar Sonderregeln und ein paar Sonderthemen. Das eine ist, das kommt jetzt in diesem gelben Kasten, der dann anschließt, regelt letztlich das Verhältnis von Risk Mitigation Accounting zu Mikrosicherungsbeziehungen. Es mag ja sein, dass finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, die grundsätzlich hier reinfallen könnten, schon auf Einzelebene letztlich Gegenstand von einer Sicherungsbeziehung sind. Da ist das Grundprinzip erstmal, das gleiche Risiko kann ich nicht mehr als einmal steuern. Das heißt, eine Absicherung gegen Zinsänderungsrisiko irgendwie zweimal wäre erstmal irgendwie komisch. An was man aber gedacht hat, was eigentlich reinfallen müsste in diese Portfolien, ist beispielsweise dann eine Absicherung gegen Währung. Ich könnte also ein Exposure auf Mikroebene gegen Währung hedgen mit einer Einzelsicherungsbeziehung und könnte dann die Gesamtheit aus Grund- und Sicherungsgeschäft, das ist dann im Standard als sogenanntes Hedged Exposure bezeichnet, dann einbeziehen in die zugrunde liegenden Portfolien. Dadurch, dass es im Standard ein Beispiel gibt, wo man eine Festzinsverbindlichkeit in Fremdwährung mit einem Zinswährungsswap letztlich tauscht in eine variabel verzinsliche Verbindlichkeit in funktionaler Währung, ist, glaube ich, noch so ein bisschen offen, was eigentlich ist, wenn ich nur die Verzinsung von fix auf variabel drehe, ob das dann reinfällt oder ob das dann nicht reinfällt. Genau. Aber grundsätzlich ist die Idee, gleiches Risiko nicht mehr als einmal steuern. Aber wenn ich ein anderes Risiko steuere in der Mikro-Hedge-Beziehung, dann kann ich quasi das Paket aus Grund- und Sicherungsgeschäft aus dem Mikro-Hedge dann in die Portfolien mit einbeziehen. Genau. Dann haben wir auf dem ganz rechten Rand der Slides noch ein paar Dinge, die erstmal selbstverständlich klingen, die aber in der Praxis tatsächlich für Probleme sorgen können. Das eine ist, Bestandteil der zugrunde liegenden Portfolien können nur externe Geschäfte letztlich sein, des berichtenden Unternehmens. Klingt erstmal soweit logisch, in der Bilanzierung haben wir eben keine konzerninternen Geschäfte, wenn wir auf den Konzernabschluss schauen. Möglicherweise ist das hier aber problematisch. Ich hatte eben gesagt, die RMA-Anwendung, die erfolgt auf der Ebene, auf der ich tatsächlich Risiko manage, muss nicht unbedingt die höchste Konzernebene sein, könnte auch die Ebene eines Tochterunternehmens sein. Und das Tochterunternehmen, das wird typischerweise auch konzerninterne Beziehungen haben, entweder als Grundgeschäft oder, das ist dann aber eher das auf der anderen Seite, vielleicht auch Derivate. Und möglicherweise, oder das ist also ein gewisses Reibungsfeld letztlich, will es einfach mal wertneutral sagen, was sich dann aufbaut, diese Sichtweise. Ich kann es auf untergeordneter Ebene machen, aber ich darf im RMA letztlich nur die externen Geschäfte einbeziehen. Könnte in der Praxis für Diskussionen sorgen, genau. Was wir dann auch noch haben, was erstmal sehr eingängig klingt, ist, eigene Eigenkapitalinstrumente dürfen auch nicht Teil der finanziellen Vermögenswerte und der finanziellen Verbindlichkeiten sein. Klingt auch erstmal logisch. Mein Eigenkapitalinstrument setzt mich jetzt eigentlich erstmal keinen Cashflow-Variabilitäten aus und da ich es nicht bewerte, auch keine Fair-Value-Variabilität. Hat aber auch, sag ich mal, ein gewisses Spannungsfeld dazu, wie eigentlich in der Praxis tatsächlich Risikomanagement betrieben wird. Da kann man zwei Dinge nennen. Das eine sind die sogenannten AT1-Instrumente. Es gibt bei Banken oder von Banken Emissionen, die aufsichtsrechtlich zusätzliches Eigenkapital darstellen. Die sind so gestrickt, sieht erstmal von außen vielleicht aus wie eine normale Anleihe, hat einen normalen Coupon, hat dann eine gewisse Laufzeit bis zum ersten Kündigungstermin und wird dann normalerweise im Normal Course of Business sozusagen zurückgeführt. Rechtlich ist das Ganze aber so ausgestaltet, dass die Zinsen diskretionär sind, das heißt, die muss man nicht zahlen. Und bei Eintritt gewisser Ereignisse, Absinken von Kapitalquoten, muss auch das ganze Instrument gar nicht zurückgezahlt werden, was dazu führt, dass das aufsichtsrechtlich zusätzliches Eigenkapital ist, für IFRS-Zwecke auch Eigenkapital ist, was aber letztlich, wenn man unterstellt, dass man solche Instrumente eben normalerweise bedient, sich eigentlich genauso verhält wie eine festverzinsliche Verbindlichkeit. Und in der Praxis eben dann teilweise auch einbezogen wird in die Risikosteuerung, so als wäre es eine Verbindlichkeit. Das ist quasi ein Punkt. Und dann darüber hinaus, und da kommt es ein bisschen auch darauf an, mit welcher Risikokennzahl steuere ich eigentlich meine Netto-Risikoexposition, kann es durchaus auch sinnvoll sein, Eigenkapital sozusagen als Fixed Source of Floating in meine Ermittlung der Risikoexposition einzubeziehen. Üblicherweise würde man das machen, wenn man eine Nettozinspositionssteuerung macht, also diese NII letztlich als Kennzahl verwendet, dann ist es durchaus teilweise verbreitet, dass man da auch Eigenkapital mit einbezieht in die Ermittlung seiner Position je Laufzeitband. Das ist jetzt hier erstmal ausgeschlossen. Der Exposure Draft erkennt das aber an und sagt, man könnte das Eigenkapital, sag mal, als Proxy nehmen bei der Bestimmung der Frage, wie viel Exposition aus Zinsänderungsrisiken ich aus variabel verzinslichen Vermögenswerten habe. Wie das genau funktioniert und ob das alle Fälle letztlich abdeckt, die Praxis da braucht, das wird sicherlich auch nochmal Gegenstand weiterer Diskussionen sein. Genau. Was man dann auch noch hat, neben den Transaktionen, die schon abgeschlossen sind, sind auch künftige Transaktionen eben mögliche Bestandteile der Portfolien, nämlich erwartete Reinvestition und Refinanzierung. Das braucht man je nach Risikosteuerungsgröße allein schon, um das Bild rund zu bekommen. Und dann feste Zusagen, also Firm Commitments und hochwahrscheinlich prognostizierte Transaktionen, also Highly Probable Forecast Transactions, können auch Bestandteil dieser Portfolien sein. Genau. Genau, dann gehen wir weiter. Wenn ich halt eben diese beiden, die Portfolien abgegrenzt habe, dann ermittle ich die Netto-Risiko-Exposition. Hier würde ich gar nicht so viel zu sagen, nur nochmal die Erinnerung. Ich ermittle die Netto-Risiko-Exposition auf Basis von Risikokennzahlen, die ich auch fürs Risikomanagement verwende. Typischerweise habe ich dann verschiedene Zeitbänder, für die ich meine Nettoexposition ermittle und aggregiere dann letztlich das Zinsänderungsrisiko innerhalb dieser Zeitbänder. Und das mache ich auf Basis von erwarteten Zinsanpassungsterminen. Und der erwartete Zinsanpassungstermin ist eben der frühere Zeitpunkt, zu dem das Instrument gesettelt wird oder zu dem eben der Zins angepasst wird. Genau. Hier ist auch nochmal wichtig, ich nehme eben die Risikokennzahlen aus dem Risikomanagement und theoretisch wäre es auch denkbar, dass ich für unterschiedliche Laufzeitbänder unterschiedliche Risikokennzahlen habe. Beispielsweise, wenn ich in den kurzfristigen Laufzeitbändern eben eher NII-basiert steuere und dann in den langfristigen eher barwertig mit dem EVE-Measure. Genau. Ich hätte hier auch tatsächlich mal ein Zahlenbeispiel. Ich würde aber, glaube ich, darauf verzichten, das im Einzelnen durchzugehen, wie sich das zusammensetzt, sondern eher einfach mal hier einblenden, dass man mal den Eindruck hat, wie sieht das dann eigentlich aus oder was ist so der Gedanke. Hier ist ein Beispiel aus dem Exposure Draft. Ein Beispiel von einem Unternehmen, was letztlich eine Cashflow-basierte, also eine NII-basierte Größe wählt zur Steuerung. Und dann sind halt eben im Beispiel im Standard verschiedene Geschäfte letztlich beschrieben, die das Unternehmen macht. Und dann sieht man hier, man sortiert dann halt eben nach festverzinslichen und nach variabelverzinslichen Positionen und bildet dann da jeweils quasi das Netto zwischen aktiv und passiv. Und dann kommt man letztlich zu, sag ich mal, gewissen Expositionen. Man hat halt eben festverzinslich einen Aktivüberhang von 300. Und das ist dann letztlich erstmal das Risiko, was man hat. Das ist dann letztlich die Ausgangsgröße, auf der man sich dann überlegt, was wäre jetzt eine Risikominderung. Ne? Könnte halt eben beispielsweise für die 300 hier mir überlegen, die könnte ich jetzt swappen letztlich mit einem Payer-Swap von fix zu variabel, dann hätte ich sie eben da halt mitigiert. Das ist dann so sich immer auch wieder ein auftauchendes Muster in den Illustrative Examples, diese Bilder und diese Einteilung, die man dann dort sieht. Genau, wenn man jetzt diese Netto-Risiko-Exposition hat, dann schaut man eben, wie gesagt, auf die Risikolimite. Risikolimit, eben die Schwelle für das Zinsänderungsrisiko, dass das Unternehmen zu akzeptieren bereit ist. Festgelegt in der Risikomanagementstrategie, kann sich aber natürlich ändern. Genau, und sofern es halt eben für ein Laufzeitband solche Risikolimite gibt in der Risikosteuerung, würde ich sie eben dann hier entsprechend berücksichtigen. Dann kommt jetzt quasi der Überschwapp ins Accounting, also das Thema Risikominderungsziel. Da lege ich halt eben jetzt einen absoluten Betrag fest des Zinsänderungsrisikos, den ich je Laufzeitband letztlich steuern oder mitigieren will. Wichtig, absoluter Betrag, sich in der Messgröße der Risikokennzahl bedeutet auch, dass ich nicht irgendwie, sag ich mal, das anteilig oder proportional jetzt irgendwie verteile auf die einzelnen Instrumente, sondern es ist einfach ein absolut Betrag, wenn man so sehen will. Genau. Und wichtig ist halt eben hier, ist eben schon mal gesagt, ich muss mit meinem Risikominderungsziel mein Risiko vermindern. Ich muss es innerhalb meiner Limite bringen und ich darf das Vorzeichen des Risikos sozusagen nicht umdrehen, damit ich dafür für meine Risikosteuerungsmaßnahme letztlich das Risk Mitigation Accounting anwenden kann. Genau. Jan?
Ja, entschuldige Christian, ich hätte an diesem Punkt meine noch recht allgemeine Frage. Und zwar geht es um die beiden Bausteine Risikolimite und Risikominderungsziel. Also du hast ja im Schaubild die beiden nebeneinander. Und meine Frage geht dahin, ob mein Verständnis bisher korrekt ist. Ich verstehe es so, dass beides Größen sind, die im Rahmen der Risikomanagementstrategie festgelegt werden. Und der Zusammenhang zwischen beiden interessiert mich. Und zwar kann man es vereinfachend so sagen, dass wenn ich das Exposure habe als ökonomische Tatsache und ich habe die Festlegung eines Limits und eines Minderungsziels. Das Exposure ist ja vor Minderung. Das heißt, ich sage es mal ganz einfach mathematisch, ist der Zusammenhang so, dass man sagt, das Exposure minus der Limite ergibt automatisch das Minderungsziel? Ist das korrekt oder ungefähr korrekt?
Würde ich so sehen, mit dem einzigen Zusatz, dass das Risikolimit meistens kein Absolutbetrag ist, sondern meistens eine Bandbreite. Das heißt, um deine Netto-Risikoposition mit deiner Risikominderung innerhalb in das Limit zu bringen, gibt es nicht die eine richtige Antwort, sondern du kannst dann unterschiedlich stark letztlich mitigieren, um in den Zielbereich zu kommen. Genau. Aber ansonsten ist der Zusammenhang aus meiner Sicht so, wie du ihn dargestellt hast.
Gut, danke.
Genau. Dann kommen die Derivate ins Spiel. Designierte Derivate, das sind eben die tatsächlich abgeschlossenen, am Markt abgeschlossenen Derivate. Hier ist natürlich auch die Frage, welche Arten von Derivate können hier in Betracht kommen. Ganz typischerweise wird man mit Sicherheit Zinsswaps einsetzen für die Zinsrisikosteuerung. Die könnten dann natürlich auch Bestandteil des RMAs sein. Wichtig ist aber auch, der Standard lässt nicht nur Zinsswaps, also nicht nur sogenannte lineare Zinsderivate zu, sondern auch lässt auch zu, dass nichtlineare Zinsderivate, designierte Derivate für Zwecke des RMAs sein können. Heißt, man kann hier eben auch Optionen einsetzen. Grenze, netto geschriebene Optionen dürfen nicht einbezogen werden. Das ist letztlich das, was wir auch aus IFRS 9 kennen. Und wichtiger Hinweis, die Derivate, die man hier als designierte Derivate einbeziehen kann, das müssen Derivate sein, die mit Parteien außerhalb des berichtenden Unternehmens abgeschlossen sind. Konzerninterne Derivate kann man nur für Zwecke eines Einzelabschlusses einbeziehen. Genau. Und dann wichtig, und das zeigt auch nochmal die Verzahnung, Risikomanagementstrategie und, sag mal, vermeiden irgendwie von Willkür, wenn ich ein Derivat als designiertes Derivat einbezogen habe in dieses Modell, dann darf ich es erst dann wieder aus dem RMA sozusagen, aus dem Anwendungsbereich rausnehmen und wieder ganz normal für Value P&L bewerten, wenn sie gemäß der Risikostrategie nicht mehr für Zwecke der Risikominderung des Zinsänderungsrisikos gehalten werden. Genau. Hier nur der Hinweis, letztlich die verschiedene, sagen wir, Herausforderungen am Modell, was geht dann wie im Detail. Da sind noch einige Fragen zu klären, alleine für das Thema Zinsswaps und wie funktioniert dann eigentlich alles. Wenn man wirklich Optionen einbezieht als designierte Derivate, dann sind, sagen wir mal, die Schwierigkeiten, die Fragen, die Komplexitäten nochmal ungleich höher. Und da muss man sicherlich jetzt im Rahmen der verbleibenden Monate nochmal genau drauf schauen, was funktioniert dann wie, wo braucht man vielleicht irgendwie nochmal eine Änderung oder wo gibt's nochmal, Themen, genau. So, dann kommen wir auch schon fast zu den letzten Bestandteilen. Um jetzt letztlich meine Accounting Entries zu ermitteln, brauchen wir jetzt noch das Benchmark-Derivat, was wir dann eben zu Bewertungszwecken konstruieren. Wie gesagt, nur theoretisch, das Benchmark-Derivat wird nicht bilanziert, sondern das ist letztlich ein Mittel, was ich brauche, um letztlich meine Auswirkungen für die Buchungssätze zu ermitteln. Ist letztlich eine Nachbildung von Zeitpunkt und Umfang des Zinsänderungsrisikos gemäß den Angaben im Risikominderungsziel. Es spiegelt letztlich das Risikominderungsziel wider und darf entsprechend auch keine Bestandteile enthalten, die nicht im Risikominderungsziel festgelegt sind. Und hier dann wichtig und vielleicht auch eine Herausforderung für das Thema Optionen, dass das Benchmark-Derivat muss ich so konstruieren, dass es auf Grundlage des Zinssatzes, den ich steuere, einen anfänglichen beizlegenden Zeitwert von 0 hat. Da sieht man auch nochmal so ein bisschen, dass der IASB, als er das Modell geschaffen hat, wahrscheinlich im ersten Schritt eher einen Zinsswap im Kopf hatte. Wie das dann bei Optionen funktioniert, das muss man sich sicherlich nochmal im Detail anschauen. So viel vorab, wenn eine Option zumindest keine besonderen Abreden hat hinsichtlich der Prämienzahlung, dann wird sie ja üblicherweise am Anfang einen Fair Value haben, sodass sich dann hier die Frage stellt, wie funktioniert das dann ganz genau? Also eben eines der größeren Themen, dem man sich noch widmen muss. Genau. Aus dem Vergleich der beiden Beträge, gleich nochmal ein Slide, wo man den Lower-Off-Test nochmal sieht, ergibt sich dann halt eben der Anpassungsbetrag für Risikominderung in der Bilanz. Das ist letztlich auch eine spannende Größe, wenn man so will. Nämlich, es ist dann etwas, was in der Bilanz steht, was aber nicht so richtig ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit im Sinne des Conceptual Framework ist. Das sieht man ganz gut, wenn man sich ein Beispiel vor Augen führt, nämlich wenn man unterstellt, ein Unternehmen hat mein Portfolio von variabel verzinslichen Assets, also durch Eigenkapital finanziert, und man schaut jetzt auf die letztlich Cashflow-Variabilität, die man steuern will, dann würde man sagen, okay, das Unternehmen ist natürlich unzweifelhaft einer Cashflow-Variabilität aus diesen Assets ausgesetzt. Wenn man dann Derivate nutzt, um das zu steuern, dann kann man in den RMA-Anwendungsbereich kommen, dann kann man auch letztlich zu einem RMA-Adjustment kommen. Und man hat dann eine Position in der Bilanz, die, wenn man so will, ja so ein bisschen so eine Art Fair Value Adjustment ist, wenn man es in der Fair Value Hedge Accounting Logik sehen will. Eigentlich ist der Fair Value dieser Instrumente, der variabelverzinslichen, die man hat, aber letztlich der Nominalbetrag, weil sie sind ja variabelverzinslich. Das heißt, diese Größe, die ist konzeptionell so ein bisschen schwer zu greifen. Deswegen die Aussage, es ist möglicherweise weniger ein weder ein Vermögenswert noch eine Verbindlichkeit im Sinne des Conceptual Frameworks. Diesen Betrag, den weise ich eben je nach Saldo als Vermögenswert oder als Verbindlichkeit aus. Und der ergibt sich dann aus dem Lower-Off-Test designierte Derivate versus Benchmark-Derivate. No. Dieses RMA-Adjustment, es steht jetzt gleich in der Folge nochmal so ein Stück weit im Fokus. Man muss sich ja vorstellen, am Ende sind das letztlich Fair-Value-Änderungen von Derivaten, die ich da sozusagen zwischenparke in dem RMA-Adjustment, weil ich sie dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die G&V hole. Und mit diesem, sag mal, Zwischenparken geht ein Stück weit immer die Sorge einher, dass man möglicherweise irgendwann mehr RMA-Adjustment hat, als eigentlich noch künftiges zu mitigierendes Zinsänderungsrisiko in meinen zugrunde liegenden Portfolien steckt. Und deswegen, das sehen wir gleich, haben wir gewisse Mechaniken, um sicherzustellen, dass das RMA-Adjustment letztlich nicht zu hoch ist, sondern dass das noch korrespondiert mit meiner Netto-Risiko-Exposition, die ich tatsächlich habe. Wo kommt diese Sorge her? Ja, die Sorge kommt daher, oder das Thema kommt daher, dass wir hier auf dynamische Positionen schauen. Das heißt, ich schaue natürlich am Anfang auf meine Netto-Risiko-Exposition auf Basis von Erwartungen. Und ich habe das Thema, dass in der Praxis natürlich die Erwartungen nie eins zu eins so eintreten werden. Das heißt, ich habe da eine Veränderung und dann muss ich eben immer sicherstellen, dass Benchmark-Derivat und damit RMA-Adjustment in der Folge immer noch zueinander passen. Da kommen wir gleich nochmal kurz zu. So. Ich schaue gerade mal auf die Zeit. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen an meinem Limit. Jan, darf ich noch ein bisschen weitermachen oder willst du mir noch eine gewisse Zeit vorgeben oder so? Dann gebe ich ein bisschen Gas.
Nein, du darfst gern die Zeit vollständig ausfüllen. Aber wenn es okay ist, habe ich nochmals eine kurze, recht allgemeine Frage. Und zwar geht es um die Idee, Benchmark-Derivate neben Designated Derivatives zu stellen. Auch hier ist die Überlegung, ob mein Verständnis richtig ist. Ich sehe es so, das Risikominderungsziel wird belegt, indem tatsächliche Derivate abgeschlossen werden, die Designated Derivatives. Das sind quasi die Ist-Derivate, die gibt es. Und dann wird gesagt, wir wollen aber, die können unter Umständen vom Risikominderungsziel etwas abweichen. Und deswegen konstruieren wir theoretische Derivate, also so eine Art Soll-Derivate, die dem Risikominderungsziel genau entsprechen. Ist das so korrekt, das Verständnis?
Das ist auch mein Verständnis, ja.
Gut, okay, danke.
Genau, dann kommen wir jetzt nochmal, nachdem wir uns das Modell einmal angeschaut haben und wahrscheinlich erst mal im ersten Blick so ein Stück weit statisch angeschaut haben, gucken wir uns jetzt nochmal an, wie läuft dann die Anwendung in der Praxis, weil letztlich sind das letztlich Dinge, die sich teilweise immer wieder wiederholen werden. Das würde ich jetzt noch einmal ein bisschen darstellen. Genau. Also Schritt 1, Risikomanagement-Aktivität, Identifizierung der zugrunde liegenden Portfolios, sag mal dem Grunde nach, das ist erstmal das, was vorab erfolgt und was dann erstmal steht. Was ich dann zu Beginn jeder Periode, für die ich dieses Modell anwende, könnte beispielsweise wöchentlich sein, monatlich sein, wird mit Sicherheit nicht jährlich sein, immer wieder mache, ist, ich ermittle meine Netto-Risiko-Exposition. Ich lege mein Risikominderungsziel fest, so wie es eben belegt ist durch meine Derivate. Und ich stelle sicher, dass die prospektiven Tests erfüllt sind. Also, dass ich eben mit meinem Risikominderungsziel das Risiko mindere, mich ins Limit führe, aber das Vorzeichen des Risikos nicht drehe und konstruiere dann mein Benchmark-Derivat. am Ende des Neubewertung, am Ende des Zeitraums schaue ich mir dann wieder an, wie sieht jetzt eigentlich meine Nettorisikoexposition tatsächlich aus? Am Anfang habe ich sie auf Basis von Erwartungen gemacht. Am Ende weiß ich ja, wie sie dann ist. Und schaue mir dann, das sehen wir gleich, nochmal bestimmte Tests und bestimmte Logiken an. Insbesondere werde ich mir anschauen, was hat es für unerwartete Veränderungen gegeben und habe ich die in meinem Benchmark-Derivat jetzt vollständig reflektiert? Wenn ja, dann ist sozusagen alles gut. Wenn nein, dann greifen nochmal bestimmte Testlogiken, die ich gleich nochmal dargestellt habe. Und Schritt 4, wenn ich dann tatsächlich am Abschlussstichtag bin, spätestens dann muss ich halt eben mein RMA-Adjustment letztlich ermitteln für bilanzielle Zwecke und uns dann letztlich buchen und mache natürlich auch nochmal diese Tests, die ich am Ende des Neubeurteilungszeitraums mache. Hier haben wir noch einmal dargestellt, letztlich, wie ergibt sich der Betrag fürs Accounting, also Risikominderungsziel gemessen durch Benchmark-Derivate, verglichen mit, also beizulegenden Zeitwertänderung verglichen mit der beizulegenden Zeitwertänderung der designierten Derivate, die tatsächlich in der Bilanz sind. Der niedrigere Wert der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts, das ist der Anpassungsbetrag für Risikominderung. Und der verbleibende Teil, das ist dann Gewinn und Verlust, die dann letztlich in die P&L der Periode dann geht. Genau. Der Anpassungsbetrag für Risikominderung, der wird dann halt eben anschließend in der G&V in dem Zeitraum erfasst oder in den Zeiträumen erfasst, in denen sich halt eben die abweichenden Zinsbindungen aus den Finanzinstrumenten der zugrunde liegenden Portfolios dann im Gewinn oder Verlust letztlich niederschlagen. Dann schauen wir nochmal genauer auf diese Testlogik, weil das auch was ist, was durchaus Gegenstand von Diskussionen ist. Genau. Was mache ich also jetzt für jeden Zeitraum? Erste Test links, ich schaue mir an, im ersten Schritt hatte ich unerwartete Veränderungen. Ich denke mal, das werde ich meistens bejahen können, denn es ist ja recht unwahrscheinlich, dass alles wirklich genauso eingetreten ist, wie ich es tatsächlich unterstellt habe. Prüfe dann im ersten Schritt, ob die unerwartete Veränderung dazu führt, dass einer der folgenden Tests oder Prüflogiken nicht mehr erfüllt sind. Nämlich erster Test, die Nettorisikoexposition aus dem Zinsänderungsrisiko, aus den zugrunde liegenden Portfolien muss weiterhin reduziert werden. Und das Risikominderungsziel darf die Höhe der Nettorisikoexposition aus Zinsänderungsrisiko in keinem Zeitband überschreiten. Das heißt, auch wenn ich am Ende dann quasi auf mein NRI inklusive unerwartete Veränderungen schaue, dürfen diese beiden Kriterien, die ich am Anfang schon prüfe, letztlich auch nicht gerissen sein. Wenn ich da keinen Fehlschlag habe, wenn das beides noch passt, dann bin ich letztlich in dem Fall nein und habe erstmal keine weitere Handlungsnotwendigkeit. Wenn eine dieser beiden Prüflogiken jetzt nicht mehr erfüllt ist, dann ist grundsätzlich eine Anpassung des Benchmark-Derivats erforderlich. Um das zu machen, muss ich mir im ersten Schritt die Frage stellen, habe ich angemessene und vertretbare Informationen oder angemessene und mit vertretbarem Aufwand verfügbare Informationen, um die Auswirkungen der unerwarteten Veränderungen ohne übermäßige Kosten und Nutzen im Benchmark-Derivat zu erfassen. Wenn ja, dann passe ich das Benchmark-Derivat entsprechend an, skaliere es also beispielsweise ein bisschen runter, wenn jetzt ein Teil meiner Geschäfte, die ich absichere, abgegangen sind und habe das dann wieder im Einklang. Wenn nein, dann habe ich noch ein Practical Expedient. Ich kann dann das Benchmark-Derivat anpassen, indem ich unterstelle, dass die unerwarteten Änderungen zu dem Zeitpunkt, zu dem ich zum letzten Mal das Risikominderungsziel festgelegt habe, also zu Beginn der Periode, eingetreten sind und passe dann das Benchmark-Derivat letztlich mit dem Zinssatz, der damals galt, an als Practical Expedient, wenn ich nicht genau weiß, wann die Änderung innerhalb der Periode eingetreten ist. Jetzt komme ich aber letztlich nochmal in eine weitere Notwendigkeit. Wenn ich das mit diesem Practical Expedient angepasst habe, das Benchmark-Derivat, dann habe ich letztlich qualitativ einen Hinweis darauf, dass meine unerwarteten Veränderungen nicht vollständig in der Anpassung des Benchmark-Derivats berücksichtigt sind. Ich habe ja eine Vereinfachung benutzt, um diese Anpassung vorzunehmen. Dann habe ich letztlich einen Indikator dafür, dass ich den sogenannten Risk Mitigation Adjustment Excess Test machen muss. Und dann muss ich nochmal vergleichen meinen Anpassungsbetrag, den ich in der Bilanz erfasst habe, muss ich vergleichen mit dem Barwert der Nettorisikoexposition aus den Zinsänderungsrisiken am Ende der Periode. Heißt, das RMA Adjustment, was ich in der Bilanz habe, darf nicht größer sein als der Barwert der Nettorisikoexposition, der ich gerade ausgesetzt bin. Wenn ich da dazu komme, dass mein RMA-Adjustment einen Überschuss aufweist, dann würde ich den sofort ergebniswirksam erfassen. Wenn das RMA-Adjustment quasi auf der Aktivseite steht, habe ich dann Aufwand daraus. Wenn es auf der Passivseite steht, habe ich dann den entsprechenden Ertrag darauf. Und da ist wichtig, diese Anpassung, die drehe ich in Folgeperioden auch nicht mehr zurück. Das heißt, die ist dann einmal erfasst. No. Und diese ganze zugegebenermaßen sehr, sehr komplexen Dinge, und die sind in der Umsetzung auch nochmal viel komplexer, als es jetzt klingt, gibt es sehr umfangreiche Diskussionen. Dieser Test Nummer 4, also dieser Excess-Test, bei dem ich dann schaue, muss ich von meinem Risk Mitigation Adjustment einen Teil sofort in die P&L nehmen. Den gab es auch in den ganzen Diskussionen vor der ED kam schon. Der war da immer als Capacity Assessment bezeichnet. Und der hat schon dafür für gewisse Kritik gesorgt. Denn so die Aussage von denjenigen, die das mal simuliert haben und versucht haben, je nach Zinsentwicklung, wenn der Zins mal ansteigt, dann wieder fällt beispielsweise. Und je nachdem auch, in welchem Umfang ich Risiken mitigiere, speziell wenn ich nicht vollumfänglich mein Risiko mitigiere, sondern nur einen Teil mitigiere, sozusagen im Underhedge bin, kann es dazu kommen, dass dieser Test dann zu letztlich Ausbuchungseffekten führt, die wirtschaftlich nicht mehr wirklich gut nachvollziehbar sind. Das ist die große Kritik an diesem Test Nummer 4. Das wird sicherlich auch Thema der weiteren Diskussion sein. Das Gute, was man sieht, ist, man kommt nicht zwangsläufig in den Test Nummer 4, sondern man kann den Test umgehen, indem man sein Benchmark-Derivat immer mit angemessenen und vertretbaren Informationen richtig anpasst, um den unerwarteten Veränderungen Rechnung zu tragen. Dann komme ich eben nicht in diesen Test. Das bringt dann die Herausforderung mit sich, wie kann ich eigentlich das Benchmark-Derivat immer richtig anpassen? Da sind wir auch gerade noch dabei zu überlegen, wenn man sich ein einfaches Beispiel macht und wenn man, sag mal, eine Tracking-Logik unterstellt, dass ich also immer weiß, welches Geschäft war es jetzt, was gerade abgegangen ist und wie muss ich dann anpassen, dann kann man sich das für die Aktivseite theoretisch vorstellen. Das ist mit Sicherheit in der Praxis sehr schwierig. Für die Passivseite, gerade wenn man jetzt Demand Deposits hat oder so, muss man tatsächlich mal überlegen, ob das möglich ist und wie das dann genau funktioniert. Also letztlich diese Anpassung des Benchmark-Derivats ist ein ganz großes praktisches Thema. Wie geht das, um es so hinzubekommen für alle Fälle, dass ich nicht in diesen Test muss, weil da eben die vorläufige Einschätzung ist, der Test bringt unter Umständen merkwürdige Ergebnisse hervor. Genau.
Jan? Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich schon wieder und vor allem jetzt als Einziger immer Fragen stelle. Und zwar, Christian, ich hoffe, dass jetzt die Frage, die bei mir aufkommt, vielleicht jetzt nicht nur bei mir aufkommt. Du hast jetzt ja diesen Excess-Test erklärt. Das heißt, wenn man das Risk Mitigation Adjustment schon ermittelt hat, wie man es gegebenenfalls nach und nach anpasst. Und das wiederum bedingt ja eine Anpassung dieses Benchmark-Derivats. Und ich will gedanklich noch mal einen Schritt zurückspringen Und zwar bei der Überlegung, der Vergleich dieser Benchmark-Derivate und der Designated Derivatives. Mhm. Du hattest dir erläutert, dass man die Benchmark-Derivate konstruiert und man unter Umständen, also man muss ja diesen Lower-Off-Test machen. Da hast du jetzt noch nicht ausführlicher drüber gesprochen. Ich weiß nicht, kommt das noch danach oder kann ich darauf nochmal eingehen?
Ich gehe gerne nochmal drauf ein. Ne?
Also es ist wiederum mehr eine Frage als eine Aussage, aber es kann ja sein, dass die Designated Derivatives nicht exakt diesem Risikominderungsziel entsprechen. Mhm. So, deswegen konstruiert man die Benchmark Derivatives. Ist es korrekt, dass wenn die Designated Derivatives quasi, vereinfacht gesagt, zu viel sind, dann ermittelt man eben das Risk Mitigation Adjustment nicht auf Basis dieser zu vielen Designated Derivatives, sondern dann geht man halt auf die Benchmark Derivatives, die zu einem kleineren Betrag führen. Wenn es so ist, dass die Designated Derivatives vom Betrag kleiner sind, also deren Fair Value oder Fair Value Änderung kleiner sind, dann hat man, ich sag mal vereinfacht, zu wenig abgeschlossen. Und dann wiederum gilt aber dieser niedrigere Betrag aus den Designated Derivatives und nicht aus den theoretischen Benchmark Derivatives. Kann man sich das so erklären?
Das wäre aus meiner Sicht die Konsequenz des Lower-Offs, genau.
Gut, glaub, okay, also dann erstmal vielen Dank soweit.
Ich glaube, das zeigt auch nochmal, es ist theoretisch komplex und ich glaube, wir werden da wahrscheinlich noch viele Zahlenbeispiele entwickeln, um die Effekte und die Mechanik dann genau zu verstehen und genau festzumachen, ob jetzt was gut ist, was sinnvoll ist, ob Ergebnisse nachvollziehbar sind oder nicht, genau.
Und dann würde ich vielleicht gern, Christian, wenn du erlaubst, einerseits nochmal erwähnen, ich würde gern noch 5 Minuten zum Abschluss lassen, damit wir nochmal auf das weitere Vorgehen zu sprechen kommen. Und zum anderen glaube ich, ist vielleicht auch in deinem Sinne, Sven, ob wir nochmal so jetzt ausdrücklich mal die Runde fragen. Gibt es denn schon erste Rückmeldungen von euch aus dem Kreis der Fachausschussmitglieder? Rückfragen oder Ähnliches?
Ja, sehr gerne. Also Frage in die Runde. Carsten.
Ich habe hochinteressiert zugehört und stelle fest, dass ich intellektuell an meine Grenzen stoße. Das ist hängt damit zusammen, dass ich von Banken nicht so wirklich die Ahnung habe. Ich habe schon den Eindruck, dass es ein sehr spezielles Thema ist. Also man braucht viel Hintergrundwissen und wenn man das nicht hat, wird es schwer, da reinzusteigen. Also ich bitte um Nachsicht, aber es ist nicht schwierig.
Kann ich total verstehen und ich kann Ihnen nur sagen, wenn man dann jetzt in diese Details reingeht, wie geht das mit Optionen, wie geht das mit diesen Tests und so weiter, dann braucht man auch nochmal mehr und nochmal andere Skills, als ich sie mitbringe. Am Ende, um die Details, glaube ich, die Zahl der Personen, die sich darüber dann am Ende unterhalten werden, ist wahrscheinlich sehr übersichtlich und die das noch diskutieren können. Ja.
Jens.
Ja, um Carsten zu beruhigen, ich habe ja einen Banking-Background, mache auch noch viel Finanzinstrumente. Man kommt dann tatsächlich in den Feinheiten, auch in der konzeptionellen Diskussion, tatsächlich an Grenzen, weil man das, glaube ich, am lebenden Objekt sehen muss. Man muss gerechnete Beispiele sehen, sonst versteht man gar nicht diese Wirkmechanismen, die auf dem Papier Herr Merz das ganz prima dargestellt hat, der das wahrscheinlich noch viel besser versteht als ich mittlerweile, aber am Ende des Tages, das klingt alles wohl durchdacht, vielleicht nicht sehr prinzipienorientiert, aber das ist nun mal hier bei diesem Sonderfall so. Aber natürlich, das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn es einen gewissen Kundenkreis hat, nenne ich es jetzt mal. Also wenn da Abnehmer sich für dieses Modell finden, und wir hatten das ja schon mal gesagt in einer anderen Sitzung, dass natürlich jetzt jeder so seine Ansprüche anmeldet, jetzt natürlich auch jeder merkt, da ist vielleicht ein Problem, ja, an dieser oder jener Stelle. Es wird sich dann auch gehäufter geben. Aber ich glaube auch, selbst wenn man irgendwann mal sich 2 Tage hingesetzt hat und das Modell verstanden hat, ich glaube, wenn man eine Woche was anderes macht, dann wird man wieder dastehen und wieder eine gewisse Anlaufzeit brauchen. Ich glaube tatsächlich, und das ist vielleicht wichtig, ein paar Beobachtungen, bevor wir weitermachen. Vielleicht eine ist, wir machen ja immer so, ne, als würde eine Bank immer sich einfach zu Tode hedgen. Das tut sie aber nicht. Sie hedgt so, dass sie ein gewisses Risikoprofil hat. Wenn sie alles hedgen würde, würde sie kein Geld machen. Das ist das eine. Das zweite ist, in dieser Diskussion, wenn wir häufiger, Herr Mertes, ganz am Anfang war es ja auch dabei, schon, dass Banken entweder also die Zinsmarge steuern oder sozusagen den Barwert, nehmen wir es mal platt, Barwert in Economic Value of Equity. Es gibt eigentlich immer eine Mischbetrachtung, aber auf der kurzen Frist meistens eher Zinsmarge, lange Frist meistens eher barwertig, ja, und Basis Point Values und ähnliches. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Herangehensweisen, weil natürlich eine Steuerung auch operativer Konkurrenzvorteil sein kann. Das muss man auch an der Stelle sehen. Das heißt, was für den einen hier vielleicht das Modell ganz gut funktionieren würde, würde vielleicht für den anderen nicht so toll funktionieren oder die Impulse, die Steuerungsimpulse, die dadurch ausgelöst werden. Wenn man mal sagt, dass das Accounting auch in gewisser Weise die Geschäftssteuerung zumindest mal mit tangiert, dann funktioniert es für den anderen nicht. Und wie gesagt, ich glaube, selbst in einer Bank, und das ist, glaube ich, immer wichtig, weil wir gucken ja immer hier auf eine Konzernebene, aber in einer Bank kann es auch unterschiedliche Herangehensweisen geben, gerade wenn die Banken in unterschiedlichen Ländern tätig sind, mit unterschiedlichen Aussichten oder unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Das heißt, dieses eine super Konzernrisikomanagement ist auf dem Papier vielleicht da und sollte es sein, aber in der Praxis ist es halt so, dass sich Banken unterschiedlich steuern und das werden dann die praktischen Herausforderungen sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich in der ganzen Diskussion die Herausforderung. Auf dem Papier können wir uns da, glaube ich, sehr lange drüber unterhalten, aber ich glaube, solange man nicht gesehen hat, was das jetzt am lebenden Objekt heißt, weiß man nicht, ist das jetzt ein gutes Modell oder ein schlechtes Modell. Und ich meine, das ist der Worst Case, der ISB macht das Ding zu irgendwann. Ja, und dann stellt das auf den Markt und keiner nutzt es. Oder noch schlimmer, dann wird gesagt, naja, danke dafür, aber wir brauchen weiterhin IAS 39 und den Carve-Out. Sonst kriegen wir unser Risikomanagement nicht dargestellt. Und dann muss man sagen, wenn das nicht sozusagen das wenigstens die Gegenleistung ist, nämlich dass man IAS 39 nebst Carve-Out losbekommt und das endorsieren kann, dann wird es, glaube ich, dann muss man aus Kosten-Nutzen-Erwägungen im Standard-Setting überlegen, ob man so ein Projekt weiter forciert und ob man da auch nicht mal reflektiert, ob man das nochmal so machen würde. Aber das sind so ein paar Beobachtungen. Sonst kann ich gar nicht so viel Rückfragen stellen. Herr Mertes hat das ganz klasse erklärt. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich so kompliziert. Also ich kann absolut versichern, der Herr Mertes hat es nicht künstlich kompliziert gemacht. Kann ich wirklich nachhaltig rückversichern. Dankeschön.
Ja. Ja, vielen Dank. Jan, genau.
Ich hätte also noch ein paar Slides zu Ende zu bringen. Janssen, du hattest deine Hand auch oben. Ist das schon wieder erledigt?
Ich hatte das schon wieder zurückgezogen, weil Jens die wesentlichen Punkte schon angesprochen hatte, die ich auch ansprechen wollte. Ich glaube, man muss hinterher das wirklich mal an gerechneten Beispielen auch sehen, weil... Also was mir gerade zum Schluss auch nicht mehr klar, was ich dann nicht mehr, wo ich dann, ich sag mal, aufgegeben habe oder nicht mehr hinterhergekommen bin, ist dieser Lower-Off-Test, weil letztendlich ich mir jetzt noch nicht vorstellen konnte, je nachdem, was da rauskommt, was jetzt lower ist, entweder der theoretische Ansatz oder die tatsächlichen abgeschlossenen Derivate, was dann tatsächlich im Accounting, in der Buchung dann passiert. Ja, weil ich buche das gegen die Assets auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich auch einen G&V-Effekt und ich habe ja Ist-Derivate, die muss ich ja letztendlich auch in irgendeiner Form abbilden und da hat es dann auch bei mir aufgehört an der Stelle.
Ja, dann würde ich gerne, weil der Gedanke bei mir jetzt aufkam, vielleicht nochmal eine ganz allgemeine Anmerkung loswerden. Und zwar zu der Frage, was sich der ISB gedacht hat. Wir haben ja jetzt zum Schluss darüber gesprochen, ob für den eben ausführlich beschriebenen Anwendungsfall, also ein Unternehmen ist einem bestimmten Risiko ausgesetzt und dieses wird nach einer bestimmten Art gesteuert. Ob für diesen Anwendungsfall das Modell überhaupt interessant, ich sag mal, attraktiv genug ist. Aber von weiter oben betrachtet ist es ja so, der ISB schlägt etwas Zusätzliches vor, eine neue Abbildungsvariante. Im Übrigen, ich will noch mal kurz unterstreichen, sind alle anderen Regelungen IFRS 9, nämlich zum einen überhaupt die allgemeine Klassifizierung, Bewertung unangetastet und auch das Hedge Accounting mit allen Variationen und Designationsmöglichkeiten bleibt unangetastet. Das bleibt bestehen und zwar als Wahlrecht. Und das hier kommt zusätzlich auch als Wahlrecht in den Standard. Das ist die Idee. Und nun ist es zwar auf diese Risikoart begrenzt, jetzt nicht zwangsläufig auf eine einzige Branche. Und die Frage, ob es denn überhaupt breit genug gefasst ist, oder die stellt sich ja durchaus. Und wir haben, das wollen wir auch in der nächsten Zukunft noch genauer machen, wir wollen schon auch nochmal darauf hinweisen, dass sich auch andere als Finanzdienstleister mal angesprochen fühlen, um zu prüfen, ob das Modell für sie grundsätzlich erstmal relevant ist. Also das wollte ich gerne nochmal so einflechten.
Jan, vielleicht ein Hinweis, genau, aus IFRS 9 wird einem nichts weggenommen. Es ist erstmal ein optionales Tool, was dazukommt. Das haben wir gleich auf den anderen Folien noch. Die Idee ist natürlich schon, dass der IAS 39 komplett wegfallen wird. Und wenn ich jetzt gerade IAS 39 Portfolio Hedge Accounting mache mit EU Carve-Out, der fällt mir weg. Und das ist eigentlich der entscheidende Unterschied. Bin ich eine Bank in der EU, dann wird mir was weggenommen und was Optionales dafür hingestellt. Bin ich eine Bank außerhalb der EU, kann man mir nichts wegnehmen, dann kriege ich einfach nur was dazu. Wenn ich es gut finde, setze ich es um, wenn nicht, dann nicht. Genau.
So, dann Gero.
Genau das wollte ich auch sagen. Vielen Dank, Herr Mertes. Das ist genau die Frage, ob dieses System besser ist als der Portfolio for Value Hedge. Also wie stark werden die Tränen sein, die man dem Portfolio for Value Hedge nachweint?
Ja, also vielen Dank für die Fragen und auch den Vortrag soweit erstmal. Ich gucke jetzt mal ein bisschen auf die Uhr. Wie viel Folien haben wir denn noch? Was fehlt uns denn jetzt noch zum Glück?
Noch ganz kurz, Ausweis und Angaben und
dann würde ich aus Gründen der Abholung sagen, die paar Minuten gönnen wir uns. Wir haben ja jetzt ohnehin noch eine Session im Anschluss, dass wir hier, sag ich mal, ein rundes Bild haben. Jan, und dann kannst du noch kurz was zum weiteren Vorgehen sagen, ja? Denn die paar Minuten machen wir jetzt gerne noch.
Alles klar. Genau. Thema Ausweis. Gut, ich habe den Anpassungsbetrag für Risikominderung als separaten Posten in der Bilanz auf Aktiv- oder als auf Passivseite. Grundsätzlich in der G&V habe ich dann den Anpassungsbetrag für Risikominderung grundsätzlich als separaten Posten. Natürlich im Zusammenspiel zu sehen mit den IFRS 18 Grundsätzen. Der IFRS 18 sagt mir ja gerade, dass ich möglicherweise auch die Pflichtposten nicht brauche, wenn es nicht zu einer Useful Structure Summary führt. Ich glaube, wenn wir über Ausweis sprechen, haben wir schon ganz viele andere Probleme vorneweg abgeräumt, so dass ich jetzt da gar nicht weiter groß drauf eingehen würde. Die Angaben sind noch interessant, wenn ich, also ist natürlich klar, ein Unternehmen, das RMA anwendet, für den hat der IASB sich noch diverse Angabepflichten überlegt. Würde ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Die Grundsätze sind da, das ist der untere Strang. Was ganz spannend ist, wenn ich ein Unternehmen bin, das grundsätzlich in den Anwendungsbereich des RMA-Modells fallen würde, dem also die Anwendung des RMA-Modells offen steht, weil ich entsprechende Geschäftsaktivitätensteuerung habe etc., mich aber dagegen entscheide, RMA anzuwenden, dann habe ich auch in dieser Konstellation nochmal bestimmte neue Angabepflichten, weil der Standard mir dann letztlich sagt, auch von den Unternehmen möchte ich dann aber doch ein bisschen mehr gerne wissen, wie denn das Zinsänderungsrisiko entsteht, gesteuert wird und wie sich das im Abschluss darstellt. Also heißt, selbst wenn man RMA nicht anwendet, würde man als Bank mit Sicherheit eine Angabepflicht dazu bekommen. Das ist vielleicht ganz interessant. Dann nur kurz zu den Übergangsvorschriften. Also RMA-Modell wäre, wie gesagt, optional. Ein Datum für ein Inkrafttreten ist noch nicht drin im Exposure Draft. Vorzeitige Anwendung soll zulässig sein. Gut, wird man sehen, wann der Zeitpunkt ist, wann das Endorsement ist, etc. Wichtig ist, auch wenn es vielleicht formal nicht Hedge Accounting heißt, der Gedanke trotzdem immer nur prospektiv. Das heißt, das würde dann prospektiv anzuwenden sein, ohne rückwirkende Anpassung oder rückwirkende Designation. Und dann, ganz spannend, der IAS 39. würde dann wahrscheinlich wegfallen. Das heißt, wenn ich bisher noch IAS 39 anwende, sei es Mikro oder sei es Portfolio Hedge Accounting, dann müsste ich auf jeden Fall all meine IAS 39 Hedges beenden, könnte dann meine Hedges eben in IFRS 9 Hedges überführen oder entsprechend das RMA dann anwenden. Dafür sollen zumindest für die Mikro-Hedges dann dieselben Transition-Regeln gelten, wie sie auch bei der Transition auf IFRS 9 gegolten haben. Ja. Wenn ich schon IFRS 9 mache, dann habe ich natürlich nicht das Thema, oder anders, für meine IFRS 9 Hedges habe ich natürlich nicht das Thema, dass ich die irgendwie beenden muss, weil die Regeln gelten ja grundsätzlich weiter. Da würde der Standard aber eine einmalige Möglichkeit einräumen, Sicherungsgeschäfte zu beenden. Nämlich dann, wenn ich sage, ich habe da was in einem Mikro-Hedge, das soll aber eigentlich eher in das RMA dann rein und als Hedged Exposure soll es vielleicht nicht oder geht es vielleicht nicht, dann könnte ich das, könnte ich solche Geschäfte dann beenden. Grundsätzlich kann ich ja nach IFRS 9 nicht einfach so Sicherungsbeziehungen beenden. Da hätte ich dann eine einmalige Möglichkeit dazu. Und was auch in den Transition Regeln vorgesehen ist, dass ich zum Fair Value P&L designierte Grundgeschäfte, also Geschäfte, bei denen ich mich mal dafür entschieden habe, die Fair Value Option auszuüben, möglicherweise wegen Accounting Mismatch, das könnte ich jetzt widerrufen bei Übergang auf RMA, weil wir haben ja gesehen, die Portfolien, die dann für den RMA in Betracht kommen, das ist grundsätzlich nur at cost und Fair Value OCI, das heißt irgendwas, was ich Fair Value P&L bewerte, das kann da nicht mit rein und deswegen könnte ich eben die Fair Value Option wieder zurückziehen, um dann ein Geschäft bei Übergang doch auch ins RMA mit einzubeziehen. Genau, damit wäre ich auch am Ende der Slides und der Zeit oder weit über die Zeit.
Ja. Ja, super. Also vielen, vielen Dank nochmal für den tollen Vortrag. Also ich fand es sehr, sehr gut. Ich fand es auch hinreichend anschaulich und ich glaube, es ist natürlich schon eine sehr spezielle Thematik. Ich habe es aber heute Morgen schon in der Einleitung gesagt, ich habe schon so ein Stück weit mitgenommen, selbst wenn es ein relativ spezielles Thema ist, es hat doch eine, sagen wir mal, auch so eine gewisse politische Wirkungskraft, weil übergeordnet schon so grundsätzliche Fragen jetzt wieder aufkommen, wie weit sich jetzt ein Accounting am Risikomanagement orientieren soll oder muss oder umgekehrt und auch so ein paar Grundphilosophien von Management Approach, wie weit ziehen die sich eigentlich durch und dass man da natürlich auch ein Stück weit mitnehmen kann, dass vielleicht auch der ein oder andere Regulator da jetzt besonders, sagen wir mal, drauf schaut auf solche Vorstöße. Insofern glaube ich, ist das schon ein ganz, ganz wichtiges Projekt auch. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit und ich glaube, das hat uns schon ein gutes Stück weitergebracht in der Befassung erstmal. Jan, jetzt gebe ich nochmal kurz an dich zurück zum weiteren Prozedere, bitte.
Ja, das ist schnell erläutert. Wir haben als nächsten Schritt fest eingeplant, dass beide Unter-AGs Anfang März getrennt sich virtuell treffen und das Thema diskutieren. Das ist dann vor der kommenden Fachausschusssitzung und somit haben wir dann auch die günstige Situation, dass ich gern auch gemeinsam mit Jens, Patrick und Gero, die, glaube ich, bei den Terminen teilnehmen können, dann euch im Fachausschuss dann von diesen Diskussionen berichten können. Das heißt, dann würden wir Mitte März die Diskussion fortsetzen. Das wiederum ist dann auch günstig, weil am 18. März, also einen Tag nach der nächsten Fachausschusssitzung, die erste öffentliche Outreach-Veranstaltung stattfindet. Die ist dann zwar im Wesentlichen zu Informationszwecken gedacht und wir machen die ja gemeinsam mit dem ISB, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass dort auch schon mal erste Fragen oder Meinungen geäußert werden und dann könnten wir auch den ersten einige Gedanken aus dieser Runde oder was wir im DSC festgestellt haben, dort anbringen. Aber primär geht es nur um Informationen über den Entwurf und noch nicht um Meinungsbildung. Ja, alles Weitere besprechen wir dann in der März-Sitzung. Das war's, Sven. Ach nein, ich möchte natürlich auch dir, Christian, nochmal danken. Das war hervorragend und hat uns allen sehr genützt.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Sehr gerne.
Ja, vielen Dank. Und dann können wir damit diesen Tagesordnungspunkt beschließen.